Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu unserer späten Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Ursula von der Leyen war in Kiew zu Besuch und hat dort einen umfangreichen Kredit für die Ukraine zugesagt. Dazu gleich ein Interview mit der grünen Politikerin und früheren Europaabgeordneten Viola von Kramon und ein Bericht aus Kiew. Weitere Themen sind unter anderem die Lage in Nahost, die Hochwassersituation in Polen, die Regionalwahlen in Tschechien, der Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck im VW-Werk in Emden und die Pläne von Bundesfinanzminister Lindner zur Stärkung der privaten Altersvorsorge. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war heute in Kiew, ihr erster Besuch in dem Land seit ihrer Wiederwahl. Und sie hatte zumindest die Zusage für viel Geld im Gepäck. 35 Milliarden Euro für den ukrainischen Staatshaushalt soll die Regierung in Kiew erhalten, als Kredit. Zustimmen müssen allerdings noch die EU-Mitgliedstaaten. Das Geld stammt aus Erträgen des seit Kriegsbeginn 2022 eingefrorenen russischen Vermögens in der EU. Aus Kiew nun dazu der Bericht von Andrea Beer.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen traf zum Auftakt Mitarbeitende des ukrainischen Katastrophendienstes. Nach russischen Angriffen sind sie mit die Ersten vor Ort, löschen Feuer, suchen Verschüttete, bergen Leichen und müssen erneut die Zerstörung der Infrastruktur erleben. Laut Energieministerium hat Russland die Energieinfrastruktur rund 1000 Mal systematisch angegriffen. Ihr Besuch erfolge in einer entscheidenden Zeit, denn der Winter stehe vor der Tür. Russland fahre damit fort, das Land in die Dunkelheit zu bomben, sagte Ursula von der Leyen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Volodymyr Zelensky. Die EU wolle Kiew einen Kredit in Höhe von 35 Milliarden Euro gewähren, der mit Zinserträgen aus eingefrorenem Vermögen der russischen Zentralbank finanziert werden solle, so von der Leyen. Damit könnte der insgesamt 50 Milliarden Euro Kredit umgesetzt werden, den die G7 Länder der Ukraine aus diesen russischen Geldern in Aussicht gestellt haben. Das ist ein großer Schritt. Wir sind jetzt zuversichtlich, dass wir dieses Darlehen sehr schnell an die Ukraine weitergeben können. Ein Kredit, der durch Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten gedeckt ist. Man müsse die Ukraine so gut wie möglich stärken, sagte Präsident Volodymyr Zelensky. Es ist nur gerecht, dass die russischen Gelder, die gefunden und eingefroren wurden, zur Verteidigung gegen Russlands Aggression eingesetzt werden. Auf politischer Ebene gibt es dazu eine Entscheidung. Wir brauchen einen klaren Mechanismus für die Nutzung der 50 Milliarden, auf die man sich weltweit geeinigt hat. Sie sollten in den kommenden Monaten für den Staatshaushalt der Ukraine greifbar sein. Brüssel will zudem weitere 160 Millionen Euro bereitstellen, unter anderem für humanitäre Hilfe und das Reparieren der von Russland zerstörten Energieinfrastruktur. Die EU wolle 2,5 Gigawatt Kapazität der zerstörten Energiesysteme reparieren, so von der Leyen. Das sei etwa 15% des landesweiten Bedarfs im anstehenden Winter. Zudem solle die Ukraine weiterhin an das europäische Stromnetz angeschlossen bleiben. Damit können wir 2 Gigawatt Strom in die Ukraine exportieren. Das deckt etwa 12% des Winterbedarfs. Mit diesen beiden Säulen, Reparatur und Verbindung, können wir also über 25% des Bedarfs des Landes für diesen Winter decken. Nach Angaben von Präsident Zelensky hat Russland mehr als 3/4 der Energiesysteme zerstört. Zudem befindet sich ein Teil auf russisch besetztem Gebiet, zum Beispiel das Atomkraftwerk Saporischschja. Unternehmen, Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Behörden, Einkaufszentren – alle brauchen Strom, Heizung und Wasser. Mit Ausfällen von bis zu 18 Stunden Strom am Tag rechnen die Vereinten Nationen. An deren Sitz in New York findet kommende Woche die Generalversammlung statt, vor der Zelensky reden wird. In New York will er auch eine neue diplomatische Initiative vorstellen, Siegesplan genannt. Gleichzeitig visiert Volodymyr Zelensky noch in diesem Jahr einen zweiten Friedensgipfel an. Wir alle in Europa sind gleichermaßen am Frieden interessiert. Frieden ist weder ein Einfrieren des Kriegs noch eine Manipulation des Völkerrechts und der Moral. Frieden muss dauerhaft sein, und das wird er auch.
Der ukrainische Präsident Selenskyj war das im Beitrag von Andrea Beer. 35 Milliarden Euro also für die Ukraine. Darüber konnte ich an diesem Abend mit der früheren Abgeordneten im Europaparlament, Viola von Kramon, von Bündnis 90 Die Grünen sprechen. Sie ist Kennerin osteuropäischer Staaten und war bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Parlament im Sommer dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Frau von Kramon, 35 Milliarden Euro hat Frau von der Leyen in Kiew zugesagt. Kann die Ukraine damit zufrieden sein?
Ursprünglich war ja angedacht, dass es ein Gesamtpaket von 50 Milliarden Euro geben sollte. Das war ja das, was verabredet war unter den G7-Staaten gemeinsam mit der EU. Da hat man aber gemerkt, dass nach wie vor die ungarische Regierung eine sehr erpresserische Rolle spielt und wie schon auch in der Vergangenheit nach wie vor die EU und die anderen Partner erpresst und nicht bereit war, diese Mittel freizugeben. Und daher hat die Europäische Union jetzt einen Weg gefunden, den ich auch für sehr klug halte, wie man auch ohne das Veto Ungarns diese 35 Milliarden aufbringen kann. Und das könnte vielleicht auch eine Vorbildfunktion für andere Finanzierungen in der Zukunft haben. Kann die Ukraine damit zufrieden sein? Wir werden es sehen. Wichtig finde ich, was Frau von der Leyen heute sagte, dass das Geld schnell kommt, dass der Ukraine schnell geholfen wird, weil die Dringlichkeit jetzt kurz vor dem Winter sehr offensichtlich ist.
35 Milliarden aus Zinsgewinnen aus russischen eingefrorenen Geldern in Europa, so ist zu lesen. Wie ist das technisch zu bewerkstelligen?
Also das Geld wird ja aktuell frei und wurde bislang einbehalten. Und jetzt hat man sich darauf verständigt, dass man das Geld nutzen kann. Einige Regierungen waren auch gegen diese Lösung, weil sie gesagt haben, das gibt natürlich eine Art Rechtsunsicherheit, auch für andere Anlagen, internationale Anleger, Finanzplatz Europa. Deswegen hat auch diese Verhandlung relativ lange gedauert. Aber ich glaube, innerhalb der EU war man sich jetzt einig, dass aufgrund der Schäden, die Russland anrichtet, aufgrund der Vernichtung, die Russland an der Infrastruktur in der Ukraine und vielen anderen vorgenommen hat, das Geld auch wieder an die Ukraine und Wiederaufbau bzw. für den Erhalt des Landes zurückfließen soll.
Wir haben es ja gehört und Sie haben es auch gesagt, 35 Milliarden Euro, die direkt in den Staatshaushalt der Ukraine fließen. Ist das in großen Teilen nicht auch eine Blackbox?
Das haben wir ja schon die ganze Zeit gemacht. Also dass dieses sogenannte Makro Financial Assistance, also Budgethilfen, das machen wir mit ganz vielen Ländern auf der Welt. Das ist bis zum gewissen Grad eine Blackbox, wobei bei der Ukraine, das hatte der Internationale Währungsfonds auch vor einiger Zeit ausgerechnet, wie viel das Land selbst erwirtschaftet, was an Steuern generiert werden kann, wie hoch das Defizit ist, welche Ausgaben es gibt. Also ich würde mal sagen, auch unter den etwas schwierigeren Bedingungen jetzt zu Kriegszeiten gibt es da schon eine ganz gute Einnahme-Ausgaberechnung. Aber natürlich, klar, es liegt in der Hand der ukrainischen Regierung, auch des ukrainischen Parlamentes, darüber dann natürlich auch eine Kontrolle abzuleiten. Das ist so. Das ist nicht in der Hand der Europäischen Union.
Könnte ja dann auch für Rüstungsausgaben in anderen Ländern ausgegeben werden zum Beispiel oder in die EU zurückfließen an europäische Rüstungskonzerne.
Ich glaube, was Frau von der Leyen heute vor der Presse gesagt hat, war, dass das nochmal andere Summen sind, dass hier auch bilateral zum Beispiel aus Dänemark eine Summe von 400 Millionen kommt, dass hier einzelne Staaten Gelder bereitstellen, damit, und das ist, glaube ich, jetzt das Neue, in der Ukraine produzierte Rüstungsgüter bezahlt werden können, also gekauft werden können für den Krieg. Die 35 Milliarden, so haben wir das bisher gehabt, können nicht für den Waffeneinkauf zur Verfügung gestellt werden. Ob das jetzt mit dem neuen Vertrag anders ist, kann ich Ihnen tatsächlich nicht hundertprozentig sagen.
Und die 35 Milliarden Euro, wir sprachen ja darüber, sind ein Kredit. Nun kommen diese 35 Milliarden ja aus russischen Übergewinnen, aus Zinserträgen, aus eingefrorenem Vermögen. Ein Kredit muss ja zurückgezahlt werden. An wen denn? Dann vielleicht mal an Russland nach einem Friedensschluss, weil es Russland ja gehört, oder an die EU, wohin?
Uiuiui, das ist jetzt schon der dritte vor dem zweiten und vor dem ersten Schritt. Also ich glaube, erstmal ist die Ukraine damit, sagen wir mal so, gut ausgestattet, durch den nächsten Winter zu kommen. Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, dass der Krieg beendet ist und dass wir in diese Rückzahlungsphase kommen. Und angesichts der Schäden, die Russland in der Ukraine anrichtet, glaube ich, werden die Entschädigungszahlungen, die Ausfallzahlungen, die Russland zu leisten hat, deutlich höher sein als die 35 oder die 50 Milliarden, die jetzt an Übergewinnsteuer da in dieses Darlehen fließen. Nach meinem Verständnis würde das Geld dann anschließend wieder zurück an die EU fließen. Aber auch da würde ich sagen, das wird noch eine Weile brauchen, bis wir an dem Punkt sind.
Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Ungarn ist immer wieder ein Blockierer. Warum nimmt das Land diese Stellung ein? Will man sich da eine diplomatische Reserve gegenüber Moskau erhalten? Was meinen Sie?
Ich glaube, die Beziehungen nach Moskau sind extrem eng. Man sieht ja auch, mit welchen Narrativen, also mit welchen Erzählungen die ungarische Presse da die Bevölkerung informiert. Das scheint wirklich eins zu eins die Berichterstattung aus Moskau zu sein. Ob das jetzt Orbáns persönlicher Ehrgeiz ist, gegen den Strom schwimmen zu wollen, ob das tatsächlich eine finanzielle Abhängigkeit aus Moskau ist, ob man meint, so mehr aus dem europäischen Haushalt herauspressen zu können. Ich kann es Ihnen nicht im Einzelnen sagen. Fakt ist, dass er bei der Rechtsstaatlichkeit, bei den ganzen innenpolitischen Reformen gegen die europäischen Verträge verstößt und es eigentlich sehr ärgerlich ist, dass man ihm nicht schon lange das Stimmrecht entzogen hat. Das ist ein bisschen ein Konstruktionsfehler der Europäischen Union, dass man sich solchen Spoilern oder diesen Regierungen, die sich so offensichtlich da gegen die eigenen Interessen oder gegen die EU-Interessen stellen, dass man die nicht kaltstellen kann. Das ist ein Problem.
Heute war Frau von der Leyen in Kiew. Kommende Woche ist Präsident Zelensky ja in den Vereinigten Staaten. Dort will er seinen Siegesplan vorstellen. Im Detail darüber ist noch nicht viel bekannt. Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Sicht als Osteuropa-Kennerin, was könnte denn der Gedanke hinter so einem Siegesplan sein, der nach seinen Worten bis Dezember zum Ende des Krieges führen könnte?
Naja, also ich glaube, der Versuch jetzt der Ukraine nochmal vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA die Dringlichkeit, aber auch die Bedeutung eines Sieges der Ukraine für den Frieden in Europa aufzuzeigen und damit auch nochmal der Biden-Administration zu sagen, es liegt in euren Händen, ob wir das schaffen, ja oder nein, das finde ich schon nachvollziehbar. Die Details im Einzelnen wissen wir nicht. Ich glaube, die kennt außer einem ganz kleinen Kreis aktuell niemand. Das wird dann tatsächlich auch erst in Washington gelüftet und das soll dann auch Präsident Biden als Ersten vorgestellt werden. Aber ich denke, was wir jetzt in Kiew in der letzten Woche gehört haben, deutet schon darauf hin, dass man auf jeden Fall hofft, dass die weitreichenden Waffen freigegeben werden, dass es ermöglicht wird, die Zivilistinnen und Zivilisten besser zu schützen, dass mehr Luftabwehr geliefert wird und, sodass auf jeden Fall noch Teile einer Rückeroberung möglich sind, damit es überhaupt einen Willen gibt, auf der russischen Seite in irgendeiner Form in Friedensverhandlungen einzutreten. Denn das ist ja im Moment gar nicht gewährleistet. Alle, die derzeit das Wort Frieden im Mund führen, können ja nicht ansatzweise sagen, wie sowas erzielt werden soll. Und das heißt, Frieden kann nur erzielt werden, wenn die Ukraine auf dem Weg zum Sieg ist, wenn Putin merkt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und das hoffe ich, dass das auch die beiden Administrationen, der Präsident Biden, ähnlich sieht.
Das will ich noch gerne einmal vertiefen mit Ihnen als Kennerin Osteuropas und ja auch Russlands. Das Wort Sieg steht da immer im Raum. Natürlich Sieg der Ukraine als dem angegriffenen Staat, also mit Räumung der ostukrainischen Gebiete, auch der Krim. Ist so etwas, nach dem, was wir aus Moskau erfahren und gehört haben, bisher überhaupt realistisch am Ende?
Nein, das Ganze ist ja mit sehr viel Psychologie verbunden. Und wenn absehbar ist, dass die Ukraine besser ausgestattet wird und dass Russland signifikantere, noch höhere Verluste in Kauf nehmen müsste, dann kann ich mir vorstellen, dass auch dort der Gang zu einem, wie auch immer, Verhandlungstisch möglich ist. Aktuell denke ich, dass Putin nicht geneigt sein wird, obwohl der Verlust der eigenen Soldaten ja sehr hoch ist, da nachzugeben oder sich freiwillig an den Verhandlungstisch zu setzen.
Ja, für Verhandlungen sind das eine, aber ein Status quo am Ende, territorial gesehen, kann der wieder so sein wie vor Beginn des Krieges oder vor 2014?
Also das ist jetzt alles sehr viel hätte Fahrradkette, aber ich glaube, hätte man am Anfang klarer, deutlicher und umfangreicher reagiert, hätte man die Ukraine stärker unterstützt, hätte man die Russen sofort zurückgedrängt, dann wäre auch es möglich gewesen, unmittelbar eine territoriale Integrität wiederherzustellen. Bis zu welchem Grad man jetzt an dieser Stelle das umsetzen kann, das weiß ich nicht. Aber das sagt ja auch Selenskyj immer wieder. Natürlich ist das unser Ziel, aber ob das am Ende mit militärischen Mitteln erzielt wird oder über Verhandlungen, das lässt er ja offen. Das heißt, auch die Definition von Sieg liegt in der Hand der ukrainischen Regierung, in der Hand der ukrainischen Bevölkerung. Und ich glaube, da sollte es auch bleiben. Es sollte die souveräne Entscheidung der Ukraine sein. Aber wie gesagt, wir haben ja im Moment noch nicht mal die Möglichkeit, über Friedensverhandlungen zu sprechen, weil auf der anderen Seite niemand ist, der verhandeln möchte. Und das ist das Problem.
Einschätzungen waren das von Viola von Kramon, Grünen-Politikerin und Osteuropa-Expertin, mit der ich vor dieser Sendung sprechen konnte. Russland exportiert weiterhin zahlreiche Rohstoffe trotz vieler Sanktionen. Einiges ist bekannt, anderes nicht oder es findet keine Erwähnung. Nun ist vor einigen Tagen ein maltesischer Frachter beladen in einem sibirischen Hafen nördlich von Norwegen auf Grund gelaufen. Das Schiff wurde beschädigt, kann aber weiterfahren. An Bord 20.000 Tonnen Ammoniumnitrat, ein Salz, das für die Herstellung von Dünger benötigt wird. Das Schiff muss repariert und die Ladung, die ja bekanntermaßen explosiv reagieren kann, gelöscht werden. Das Ziel ist nun der litauische Hafen Klaipeda. Dabei gäbe es ja zahlreiche Häfen unterwegs, wo das Schiff repariert werden könnte. Litauen also ein Land, das vehement gegen die russische Bedrohung argumentiert und wo die Bundeswehr künftig eine ganze Brigade stationieren wird. War das der geplante Ursprungshafen für den russischen Salpeter? Das könnte zumindest Fragen aufwerfen. Das Schiff ist also unterwegs und soll bald Litauen erreichen. Dort will man es nun aber nicht mehr haben, was bislang bekannt ist, schildert nun Sophie Donges.
Die Ruby ist ein 183 Meter langes Cargoschiff und fährt unter maltesischer Flagge. Ein 12 Jahre alter Frachter, der gerade den Norden Europas ein wenig in Atem hält. Doch von vorn. Am 22. August wurde die Ruby in einem Hafen in der Murmansk-Region beladen. Mit 20.000 Tonnen Ammoniumnitrat, einem hochexplosiven Material zur Herstellung von Düngemittel. Kurz nach der Beladung lief das Schiff jedoch auf Grund. Laut einem norwegischen Unfallbericht, der dem ARD-Studio Stockholm vorliegt, passierte das nur wenige Stunden nach Beladung. Die Ruby konnte zunächst weiterfahren und wurde in Norwegen als beschädigt registriert, berichtet Dag Inge Aarhus von der zuständigen Schifffahrtsbehörde. Die Reederei hat uns mitgeteilt, dass es Schäden am Rumpf und am Schiffspropeller gibt und dass ein bisschen Wasser eingedrungen ist. In der nordnorwegischen Stadt Tromsø durfte das Schiff nicht bleiben. Viel zu gefährlich sei das für die Stadt gewesen, sagt Dager Inge Aarhus. Das Schiff sollte repariert werden, aber das geht nicht so nah an der Stadt. Die Ladung ist ungefährlich, solange sie einfach da liegt. Aber durch äußere Einflüsse wie Arbeiten am Schiff kann, wie bei Gas oder Öl, ein ziemlich großes Risiko bestehen. Wie groß, das zeigt die Katastrophe von Beirut 2020. Hier war ein Lager mit Ammoniumnitrat im Hafen explodiert. Weit über 100 Menschen starben, Tausende wurden verletzt. Ein großes Gebiet rund um den Hafen wurde zerstört. In Beirut explodierte allerdings gerade mal ein Siebtel der Menge Ammoniumnitrat, mit der die Ruby durch die Gewässer Nordeuropas fährt. Laut Live-Trackern im Internet befindet sich das maltesische Schiff inzwischen in Südnorwegen mit Kurs auf Litauen. Ein maltesischer Schlepper immer vorne weg. Doch die Litauer wollen die Ruby unter keinen Umständen entgegennehmen. Sogar die Ministerpräsidentin Šimonytė hat sich schon geäußert. Das Schiff wird bei uns nicht in den Hafen laufen, sagte sie unmissverständlich. Doch niemand weiß so richtig, ob Litauen am Ende auch wirklich das Ziel sein wird. Niemand, bis auf die maltesischen Behörden, die als Flaggenstaat zwar für die Ruby verantwortlich sind, sich aber noch nicht geäußert haben, wie es weitergehen soll. Laut internationalem Seerecht müssen Häfen Schiffe nicht annehmen, wenn sie Sicherheitsbedenken haben. Auf Nachfrage des ARD-Studios Stockholm teilte die schwedische Küstenwache zudem mit, die Ruby habe zu viel Tiefgang, um den Öresund, den Eingang zur Ostsee, passieren zu können. Fest steht bisher nur, verschiedene Behörden und auch die Marine von Norwegen, Schweden und Dänemark stehen bereits in einem Austausch miteinander. Bislang sprechen alle von Routinen, doch wohin dieses Schiff nun fährt bzw. geschleppt wird, das wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.
Informationen waren das von Sophie Donges. Es ist 23.30 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk und wir kommen an dieser Stelle wie immer zu unseren Kurzinformationen. Wie geht es weiter nach den Anschlägen auf Hisbollah-Kämpfer durch Pager und explodierende Handfunkgeräte in dieser Woche im Libanon, hinter denen Israel vermutet wird? Kommt ein offener Krieg oder bleibt es bei weiteren Gefechten zwischen Hisbollah und Israel? Heute wurde in Beirut ein hochrangiger Kommandeur der Schiitenmiliz getötet. Nina Amin informiert.
Israel hat nach eigenen Angaben den hochrangigen Hisbollah-Kommandeur Ibrahim Akil in Beirut getötet. Das teilte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari mit. Bei dem Angriff sollen weitere Mitglieder der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan getötet worden sein. Nähere Angaben gab es dazu nicht. Die Miliz hat den Tod ihres Top-Kommandeurs bislang nicht bestätigt. Akil gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Hisbollah und war einer der ranghöchsten Militärchefs der Miliz. Insgesamt wurden bei den Angriffen am Freitag nach Angaben der libanesischen Regierung mehrere Menschen getötet und viele verletzt, zum Teil schwer. Anwohner berichten von lauten Explosionen und Raketeneinschlägen in einem dicht besiedelten Wohnviertel im Süden der libanesischen Hauptstadt.
Ein Skandal bewegt Israel. Soldaten sollen tote Palästinenser im Westjordanland von einem Dach geworfen haben. Mehr Informationen dazu von Jan-Christoph Kitzler.
Die Videos, die sich in den sozialen Medien verbreiten, lassen an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Zu sehen sind drei Männer, bei denen es sich offenbar um israelische Soldaten handelt. Sie stehen auf dem Dach eines Hauses, Rauch ist zu sehen und auch, wie einer der Soldaten einen leblosen Körper immer wieder mit Füßen tritt und ihn schließlich wieder mit den Füßen vom Dach stößt. Ein anderes Video zeigt, wie Soldaten nacheinander zwei Körper vom Dach eines Hauses stoßen. Ob es sich bei den Toten, die vom Dach gestoßen wurden, um bewaffnete Kämpfer oder Zivilisten handelt, ist unklar. In jedem Fall wäre das Vorgehen der israelischen Soldaten völkerrechtswidrig. In den Genfer Konventionen ist festgelegt, dass auch Tote in bewaffneten Konflikten ein Recht auf würdige Behandlung haben. Inzwischen hat auch die israelische Armee reagiert. Sie bestreitet nicht, dass die Szene so passiert ist, sondern sagt dem ARD-Studio Tel Aviv, es handele sich um einen ernsten Vorfall, der sich nicht mit den Werten der Armee und den Erwartungen an Soldaten decke. Der Vorfall werde untersucht. Insgesamt ist die Lage auch im besetzten Westjordanland seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen äußerst angespannt. Immer wieder kam es seitdem zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und bewaffneten Kämpfern. Tausende Menschen wurden dort verhaftet. Seit dem 7. Oktober wurden dort mehr als 680 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet. Darunter waren bewaffnete Kämpfer, Palästinenser, die Terroranschläge verübt haben, aber auch viele Zivilisten.
In Tschechien finden heute und morgen regional und teilweise auch Senatswahlen statt, auch in den Hochwassergebieten. Marianne Allweis informiert.
In Tschechien gilt an einigen Flüssen noch Hochwasseralarm. Bis vor kurzem standen 1000 Quadratkilometer unter Wasser. Zahlreiche Straßen und Brücken sind noch immer unbefahrbar. Viele Menschen haben drängendere Probleme. Bürgermeister in den Hochwassergebieten hatten gefordert, die Wahlen zu verschieben, aber ohne Erfolg. Die tschechische Regierung führt rechtliche Gründe an. Sie hätte den Notstand im ganzen Land ausrufen müssen. Dazu fehlte ihr die Grundlage. Weite Teile Tschechiens waren von den Überschwemmungen betroffen, aber nur in den zwei östlichsten Regionen galt eine Gefahrenlage. In besonders betroffenen Städten unterstützen nun Feuerwehr und Polizei sowie das Innenministerium mit Beamten, provisorischen Wahllokalen und mobilen Wahlurnen. Ausweise wurden eilig neu ausgestellt, Wahlzettel nachgedruckt. Neu bestimmt werden die Parlamente in allen Regionen, mit Ausnahme der Hauptstadt Prag. Darüber hinaus werden in einem Drittel der Wahlbezirke die Abgeordneten im Senat im tschechischen Oberhaus neu gewählt. Die Abstimmung gilt als wichtiger Test für die Parlamentswahl im nächsten Jahr. Der rechtspopulistische Ex-Premier Andrej Babiš hofft auf ein Comeback. Seine ANO-Partei dürfte Sitze dazugewinnen.
Vor einigen Jahren, im Jahr 2019, haben Bund und Länder den sogenannten Digitalpakt 1.0 ins Leben gerufen. Die Schulen wurden mit WLAN oder Laptops ausgestattet. Doch der Pakt ist mittlerweile ausgelaufen. Ein neuer soll her. Doch es gibt Streit zwischen Ländern und Bund um die Kosten. Nun machen Eltern und Schüler Druck. Mehr dazu von Sarah Beham.
Die Bundesschülerkonferenz, der Bundeselternrat und die Stiftung Bildung erhöhen den Druck auf Bund und Länder und fordern, findet eine Lösung beim Digitalpakt Schule. Für sie alle steht fest, es braucht nicht nur mehr digitale Geräte an deutschen Schulen, sondern auch mehr Qualifikation beim Thema künstliche Intelligenz. Fabian Schön, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz.
Damit eben nicht Schülerinnen und Schüler im Unterricht sitzen und die Hausaufgaben mit ChatGPT machen, die sie gerade aufbekommen haben, während die Lehrkraft vorne steht und erzählt, dass KI in 5 bis 10 Jahren mal ein wirklich relevantes Thema werden könnte.
Seit Monaten verhandeln Bund und Länder über den sogenannten Digitalpakt Schule 2.0. Konkreter Streitpunkt: die Finanzierung. Das Angebot der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger liegt bereits auf dem Tisch. 2,5 Milliarden Euro bis 2030. Die FDP-Politikerin verlangt von den Ländern aber dieselbe Summe, denn Bildung ist eigentlich Ländersache. Die Bundesländer lehnen das Angebot bislang ab. Der Bund soll ihrer Meinung nach, wie schon beim ersten Digitalpakt, 90% der gesamten Kosten stemmen.
In der Debatte um Medikamentenmangel und Engpässe hat sich heute das Bundesgesundheitsministerium geäußert. Aus Berlin, Eva Ellermann.
Das Lieferengpassbekämpfungsgesetz wirkt. Diese Einschätzung hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios mitgeteilt. Er erwartet, dass es im Vergleich zum Vorjahr insgesamt nur noch halb so viele neue Meldungen zu fehlenden Medikamenten geben wird. Aktuell sind beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte knapp 500 Lieferengpässe aufgelistet, genauso viele wie vor einem Jahr. Eine solche Meldung bedeutet aber nicht, dass die Versorgung gefährdet sei, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium. In der Regel gäbe es wirkstoffgleiche Alternativen. Vor allem bei Krebsmedikamenten und Kinderarzneimitteln habe sich die Lage entspannt. Bei den gängigen Fiebersäften für Kinder mit Paracetamol und Ibuprofen erwartet das Ministerium derzeit keine Engpässe für die laufende Erkältungssaison. Eng ist es derzeit noch bei Kinderantibiotika mit Penicillin. Bis Ende Oktober soll es aber ausreichend Ersatzmedikamente geben. Das ist die Prognose. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sieht allerdings bislang keine spürbare Entlastung für Apotheken und Patienten. Ärztevertreter kritisieren, dass eine Umstellung auf Ersatzmedikamente zwar möglich ist, für die Patienten aber mit Belastungen verbunden sein kann.
Und von der Frankfurter Börse meldet sich jetzt Volker Hirt.
Der DAX hat eine fulminante Woche hinter sich, aber auch zuletzt herausragende Jahre. Von Anfang 2019 bis heute hat der deutsche Leitindex um ziemlich genau 80% zugelegt. Es gab in diesem Zeitraum nur ein Jahr, in dem er zurückfiel, das war 2022. Da hatte sich weder das vergangene Jahr mit einem Plus von 20% einreihen können, noch wird es das dieses Jahr tun. 19.002 Punkte, das war der Schlussrekordstand gestern, ein Plus gegenüber dem ersten Handelstag des Jahres von rund 13%. Und das ist noch nicht das Ende, denn die Statistik zeigt, dass es sehr wahrscheinlich im letzten Quartal nochmal nach oben geht. Seit 1988 war das 21 Mal der Fall. Bedeutet, der DAX dürfte sich auf dem Niveau von über 19.000 Punkten stabilisieren. Heute gab es aber erstmal einen Rücksetzer. Der deutsche Leitindex ging mit 18.720 Punkten aus dem Handel. Das war ein Minus von 1,5%. Unter anderem die Index-Schwergewichte aus dem Automobilsektor hatten da ihren Anteil dran. Mercedes schockte zu Handelsbeginn mit einer Gewinnwarnung. Das ist ungefähr das Schlimmste, was ein börsennotiertes Unternehmen zudem im DAX verkünden kann. Die Mercedes-Aktie war der zweitgrößte Verlierer im DAX mit einem Minus von knapp 7%. Mit Mercedes standen auch die Wertpapiere der anderen deutschen Autokonzerne tief im roten Bereich. Der Euro konnte gegenüber der Weltleitwährung wieder ein bisschen an Boden gutmachen, kostet 1,1166 Dollar. Die Feinunze Gold wurde auf Rekordniveau von 2.344 Euro gehandelt.
Nicht so gute Zeiten für Autobauer. Wir haben es gerade in der Börse gehört. Die Lage ist auch angespannt bei Volkswagen. Über Jahrzehnte waren die Mitarbeiter dort in gewisser Weise privilegiert. Doch was seit langem für die Verbrenner von VW gilt, gilt auch für die E-Autos aus Wolfsburg und anderen Werken. Sie sind zu teuer. Volkswagen im eigentlichen Sinne sind das schon lange nicht mehr, kritisieren viele Beobachter. Hinzu kommen Probleme wie etwa die zu hohen deutschen Energiepreise. Nun muss gespart werden, Entlassungen könnten drohen und die Regierung sieht sich zum Handeln genötigt. Am Montag gibt es einen Autogipfel in Berlin und Bundeswirtschaftsminister Habeck war heute im VW-Werk in Emden.
Die Stimmung bei den Beschäftigten im VW-Werk in Emden ist schlecht. Die Krise hatte sich angekündigt, aber dass der Konzern den Haustarifvertrag gekündigt hat, hat die Beschäftigten unerwartet getroffen.
Ja, also da waren wir platt. Also, dass es VW nicht so gut geht und dass der Absatz weniger wird, das haben wir immer gemerkt. Aber dass die gleich mit so einer Keule rauskommen, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Also, das war schon ganz schlimm. Wir dachten eigentlich immer, das wäre unmöglich. Wir sind eines Besseren belehrt worden. Haben wir von unseren Arbeitgebern nie gedacht, dass der mit uns so umgeht.
Wir haben eine Betriebsversammlung gehabt, wo die Leute Tränen in den Augen hatten. Es haben mich Leute angerufen, die kurz vor der ATZ stehen, vor der Altersteilzeit, die gesagt haben, kann ich denn überhaupt jetzt noch in die ATZ gehen oder werde ich gleich rausgeschmissen?
Von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, den seine Nordwest-Tour zum Emder VW-Werk führt, erwarten die Beschäftigten Hilfe. Gut 2 Dutzend Gewerkschafter haben sich vor der Werkshalle versammelt und begrüßen den Minister mit dem Transparent: Herr Habeck, wir brauchen Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung für unsere Familien und alle VW-Standorte. Und Habeck, kaum aus dem VW-E-Auto ausgestiegen, eilt auch gleich auf das IG Metaller-Grüppchen zu.
Erstmal danke, dass Sie hier sind und ich kann Ihnen und den Kollegen nur im Moment gutes Durchhaltevermögen wünschen und viel Kraft in der wirklich bedrohlichen Zeit. Das mag man sich ja immer, wenn man so vorm Fernseher sitzt oder die Nachrichten liest, gar nicht vorstellen, was es dann mit einem macht, wenn man hier wirklich Existenzangst hat und weiß nicht, ob man morgen noch seine Familie ernähren kann. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, wie elend die Lage im Moment sich für Sie und die Kollegen anfühlen muss. Deswegen gibt es eine hohe Verpflichtung von mir persönlich, aber auch von allen, denen ich rede, zu unterstützen, dass Volkswagen gut durchkommt durch diese Zeit ohne Standortschließung und dass sich personalpolitische Maßnahmen im normalen tariflichen Rahmen bewegen.
Verständnis bringt er mit, konkrete Zusagen aber macht er nicht. Nur sein Verweis auf die schon vom Kabinett beschlossenen steuerlichen Anreize für E-Autos als Dienstfahrzeuge. Ansonsten nur, er sei im permanenten Austausch mit dem Konzern. VW-Vorstand Martin Sander dagegen hat sehr wohl konkrete Wünsche an Habeck bzw. an die Bundesregierung.
Ich denke, heute habe ich die Möglichkeit, ein paar Forderungen zu stellen oder ein paar Wünsche zu formulieren. Das Erste und das Wichtigste ist wirklich, dass wir von der Politik ein ganz klares Signal und ein ganz klares Commitment für die Elektromobilität bekommen. Wir sind davon überzeugt, es ist der richtige Weg. Und ich denke, wir sollten unsere Kunden nicht weiter verunsichern, sondern gemeinsam ein ganz klares Signal senden. Dies ist der Weg und in diese Richtung gehen wir gemeinsam, Hersteller und Politik gemeinsam.
Und für diesen gemeinsamen Weg wünscht sich Sander außerdem von der Politik mehr Anreize für private und gewerbliche Kunden, damit die jetzt E-Autos kaufen. Und wettbewerbsfähige, also günstigere Energiepreise. Habeck seinerseits verspricht, im Gespräch zu bleiben mit dem Konzern und auch mit der Automobilindustrie. Deren Vertreter und die IG Metall hat er für Montag zu einem Austausch bei einem virtuellen Autogipfel eingeladen.
Soweit diese Information von Katharina Seiler. Die private Altersvorsorge, sie hinkt in Deutschland jener in anderen Ländern hinterher. Daran wird sich strukturell auch so schnell nichts ändern. Nun hat Bundesfinanzminister Lindner dazu einen neuen Fördervorschlag gemacht. Mehr von Frank Capellan.
Seit Monaten schon trommelt Christian Lindner für eine neue private Vorsorge, die sich an der Risikobereitschaft jedes Einzelnen orientieren soll. Anfang des Monats hatte der Finanzminister die Idee eines Altersvorsorgedepots präsentiert. Nun werden die Vorschläge konkreter.
Ich möchte mehr Wahlfreiheit bei der privaten Altersvorsorge und ich möchte die Aktie, den Kapitalmarkt den Menschen näher bringen.
So Lindner in der ARD. Wie er sich das genau vorstellt, konkretisiert er nun im Gespräch mit der Rheinischen Post. Jeder Bürger soll damit in Wertpapiere seiner Wahl investieren können. Der Staat fördert dann jeden angelegten Euro mit 20 Cent bis zu einer Größenordnung von 3.000 Euro im Jahr. Der Finanzminister rechnet vor, dass Sparer somit jährlich 600 Euro zusätzlich für ihre Altersvorsorge erhalten könnten. Weil alle Erträge im Depot steuerfrei bleiben, kann der Zinseszinseffekt über Jahrzehnte voll wirken, ergänzt Lindner. Wer allerdings auf Nummer sicher gehen möchte und die Anlage im renditeabhängigen Depot scheut, soll weiterhin die Möglichkeit haben, allein bei der gesetzlichen Rente zu bleiben.
Menschen, die diese absolute Sicherheit wollen, sollen sie weiter haben, mit allen staatlichen Zulagen und steuerlichen Förderungen. Wer aber sagt, nein, ich vertraue den Kapitalmärkten und ich möchte darauf meine Altersversorgung aufbauen, stärker wie in Schweden oder in den Vereinigten Staaten das erfolgt, die sollen ebenfalls in den Vorteil einer staatlichen Zulage und einer steuerlichen Förderung kommen.
Nach Lindners Vorstellung könnte ein neues Gesetz im kommenden Jahr noch von der Koalition auf den Weg gebracht werden und am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Noch ist allerdings unklar, wie die Koalitionspartner zu Lindners Vorschlag stehen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will sich heute nicht zum Lindner-Vorstoß äußern, auch von grüner Seite gibt es keine Reaktion. Nadine Kallwey, die Sprecherin des Finanzministers, verweist auf laufende Abstimmungen innerhalb der Regierung.
Ich kann Ihnen allgemein dazu sagen, dass es derzeit so ist, dass ein Gesetzentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge erarbeitet wird. Und dieser Gesetzentwurf befindet sich zurzeit in der regierungsinternen Abstimmung.
Dass die Altersvorsorge reformiert werden muss, darüber ist sich die Ampelkoalition im Grundsatz allerdings einig. Hintergrund ist das Scheitern der staatlich geförderten Riester-Rente. Finanzexperten erklären, dass vor 20 Jahren vom damaligen SPD-Arbeitsminister Walter Riester eingeführte Modell zum Desaster. Teilweise haben die Verträge nur Renditen von 1% abgeworfen, während sich Versicherungsgesellschaften eine goldene Nase verdienten. Das hatte das Portal Finanztipp vor 2 Wochen erst belegt. Wir werden sicher darauf achten, dass dieses Mal nicht so vieles schief geht, betont Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen mit Blick auf das Riester-Desaster. Wenn es aber ein kostenfreies Vergleichsportal hinsichtlich der Anlageformen gäbe, dann könne er das Altersvorsorgedepot der FDP durchaus empfehlen.
Soweit Frank Capellan und wir kommen damit nach Birmingham. Dort fand heute die Jahreskonferenz der Partei Reform UK des britischen Politikers Nigel Farage statt. Er hat den Brexit maßgeblich mitbetrieben und ist auch bei den Parlamentswahlen ins Unterhaus eingezogen. Aus Birmingham nun unsere Korrespondentin Christine Heuer.
Fast 4000 Mitglieder von Reform UK sind nach Birmingham gekommen. Das Publikum ist fast durchgehend weiß, überwiegend in seiner zweiten Lebenshälfte. Es sind fast genauso viele Frauen wie Männer. Eine ältere Dame trägt über ihrem grauen Kurzhaarschnitt eine Make America Great Again Kappe. Make Britain Great Again ist oft zu hören vom Rednerpult im National Exhibition Center. Im Juli hat Reform UK mit 14% der Stimmen schmale 5 Sitze im Unterhaus geholt. Aber entscheidend ist, dass die Partei nun erstmals im britischen Parlament hält das für möglich. Nach dem Brexit hat sich Farage die irreguläre Migration vorgenommen. Nur er könne mit ihr aufräumen. Das ist auch das Thema, das seine Wähler am stärksten umtreibt. Viele in der Halle wollen für Reform UK antreten. Bei den Regional- Einige auch bei den nächsten Parlamentswahlen. Farage braucht diese Menschen dringend. Die Partei, bislang eine GmbH in seinem Besitz, muss sich erst eine Basis aufbauen. In Birmingham will sie ihr Statut verändern. Die GmbH soll eine Partei werden, in der der Vorsitzende nicht mehr alles allein entscheiden darf. Die Delegierten beim Parteitag interessieren sich weniger für solche Details. Sie warten gespannt auf den Höhepunkt ihres Treffens, die Rede von Nigel Farage. Sein Auftritt wird zur perfekten Show mit jubelnden Fans und Hallenfeuerwerk. Farage macht zu den Klängen von Eminems Without Me seinen Weg durch die Ränge auf die Bühne. Am Ende singt er den Refrain selbst mit Guess who's back, back again heißt es da. Auch Farage ist nach UKIP und der Brexit-Partei wieder zurück, am rechten Rand der britischen Politik. Von dort aus will er die politische Debatte aufmischen. In seiner Rede gibt er allen anderen Parteien ordentlich einen mit, vor allem den Tories, die nach ihrem Wahldebakel auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden sind.
I don't give a damn who the next leader of the Conservative Party is.
Ich pfeife drauf, wer ihr nächster Chef wird, ruft er. Die Konservativen seien ohnehin erledigt.
It doesn't matter who leads them, the brand is bust. The brand is broken.
Farage feixt ins Publikum. Anders als alle anderen Redner beim Parteitag hat er den Teleprompter nicht vor seiner Nase, sondern in seinem Rücken. Er redet frei, druckreif und kämpferisch. Das Publikum tobt, während er Witze auf Kosten anderer macht. Farage sagt, seine Partei vertrete die, Zitat, schweigende, anständige Mehrheit der Briten. Die sollen ihn in 5 Jahren an die Macht wählen, mithilfe seiner Parteibasis.
Can we succeed? Can we make history?
Gelingt uns das? Können wir Geschichte schreiben? Werdet ihr stolz darauf sein?
Are you gonna be part of it? Thank you very, very much indeed.
Am Ende steht Nigel Farage zwischen hunderten türkisen und weißen Luftballons auf der Bühne. Es sind die Parteifarben von Reform UK und lässt sich frenetisch vom Publikum feiern.
Oh, I love him. He's saying and articulating what we...
Er spricht aus, was wir nicht aussprechen können. Er ist buchstäblich unser Sprachrohr und dafür lieben wir ihn. An der Basis von Reform UK sind sie begeistert. Wie viele britische Wähler ihnen in den nächsten Jahren folgen, ist ungewiss.
Soweit Christine Heuer. In Polen sinken vielerorts die Pegelstände, aber die Flutwelle etwa auf der Oder ist noch unterwegs. Den Stand von heute fasst Stefan Oswart zusammen.
Die große Überschwemmung in der schlesischen Metropole Breslau wie 1997 ist ausgeblieben. Der Pegel lag in der Nacht bei 6,32 Meter. Aber so warnte Polens Premier Donald Tusk bei einer Sitzung des Krisenstabes. Es ist noch zu früh für Entwarnung. Die Wasserpegel sind immer noch hoch, sagte Tusk. Die Pegel sinken langsam. Das Wasser drückt noch immer auf die Deiche. Das kann noch dramatisch werden. Nordwestlich von Breslau kämpften Feuerwehrleute, Soldaten und Bewohner damit, aufgeweichte Deiche zu sichern. Im niederschlesischen Bzeg Dolny sickerte das Wasser bereits an einigen Stellen durch die Barrieren. Dort war die Oderwelle in der Nacht angekommen. Hydrologe Paweł Przygrodzki vom Krisenstab schätzte die Lage so ein. Wir sehen einen Rückgang des Wassers in Breslau, der 10 cm beträgt. Wir müssen aber auf Bzeg Dolny aufpassen, wo der Pegel noch steigt, aber es gibt noch Reserven am Deich. Die Flutwelle zieht nun weiter gen Norden in Richtung Brandenburg. Die grenznahe polnische Woiwodschaft Lebus rief bereits Hochwasseralarm aus. Dort wird der Scheitelpunkt der Flut am Sonntag erwartet. Im Süden Polens, wo die Fluten schon durchgezogen sind, wird jetzt das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Das Dorf Gierałtów in Schlesien war eines der ersten Überfluteten. Dieser Mann schluchzt beim Anblick jetzt. Das ist Armageddon, sagt er. Es ist ein Schock. Es war so ein wunderschönes Dorf. Entschuldigen Sie meine Tränen. Ein wirklich wunderschönes Dorf. Und diese Frau sagt, hier ist alles überflutet. Alle Tische, Stühle, alles und so viel Schlamm im Haus. Eine andere zeigt auf den Müll, den das Wasser herangeschwemmt habe. Das müsse man jetzt alles aufräumen. In Wondek-Stroj, einer der ersten überschwemmten Gemeinden im Süden Polens, verteilten Helfer Lebensmittel. Jetzt heißt es, Bestandsaufnahme der Schäden und vor allem die kommunale Infrastruktur wieder zum Laufen zu bringen, erklärte Feuerwehrkommandant Michał Kamieniecki. Haus für Haus, Wohnung für Wohnung wird aufgeräumt. Das zerstörte Inventar wird auf die Straße geworfen und dann mit schwerem Gerät auf eigens eingerichtete Deponien gebracht. Dann setzen wir die Kanalisation instand. Wasser und Strom gibt es bereits wieder. Gas dauert noch, das ist komplizierter. Wichtig ist die Müllabfuhr, damit keine Seuchen auftreten. Gestern hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei einem Besuch in Breslau 10 Milliarden Euro Soforthilfe versprochen.
Aus Polen informierte Stefan Oswart. Nun ist es Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Zusammengestellt von Inga Gebauer und präsentiert von Christian Rex.
Ein Thema auf den Meinungsseiten ist die Landtagswahl in Brandenburg, die am Sonntag ansteht. Die Neue Osnabrücker Zeitung prophezeit schwere Zeiten für die Regierungsparteien und für die seit langem in dem Bundesland regierende SPD unter Ministerpräsident Woidke. Bereits die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen waren für die Ampel ein Desaster. In Brandenburg droht das nächste. Grüne und FDP müssen die 5%-Hürde fürchten und die Kanzlerpartei SPD? Sie könnte in ihrer Hochburg als stärkste Kraft von der AfD verdrängt werden. Sollte die SPD in Brandenburg mit einem blauen Auge davonkommen, dann ist das Woidkes Beliebtheit zu verdanken. Die Frankfurter Rundschau erinnert, Woidke knüpft seine Zukunft daran, dass seine Partei besser abschneidet als die AfD. Er zielt darauf, möglichst viele Anti-AfD-Stimmen für seine Partei einzusammeln. Das ist geschickt, aber auch nicht ungefährlich. Falls die AfD doch die Nase vorn hat, müsste er die Konsequenzen ziehen, selbst wenn seine Koalition ihre Mehrheit verteidigen könnte oder sogar ein Zusammengehen von SPD und CDU ohne die Grünen reichen würde. Der Reutlinger Generalanzeiger verweist auf die zurückhaltende Rolle des Bundeskanzlers im Wahlkampf. Anders als Olaf Scholz dürfte der populäre Verteidigungsminister Boris Pistorius Wahlkampfauftritte für die Brandenburger SPD absolvieren. In der SPD hat die Debatte um eine erneute Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz längst begonnen. Nach der Brandenburg-Wahl wird die Debatte an Fahrt aufnehmen. Themenwechsel. Die Volksstimme aus Magdeburg kommentiert die Krise in der Autoindustrie wegen der schwächelnden Elektrofahrzeugabsätze. Die Ursachen für die misslungene E-Auto-Strategie liegen auf mehreren Ebenen. E-Autos sind wegen ihrer hohen Preise nicht massentauglich und wurden am Markt vorbeiproduziert. Darüber hinaus spielen auf nationaler Ebene der Wegfall der E-Auto-Prämie, hohe Energie- und Arbeitskosten sowie die Ladeinfrastruktur eine Rolle. Hinzu kommt der Druck auf die Hersteller durch EU-Vorgaben hinsichtlich der CO2-Flottengrenzwerte ab 2025. Die Dithmarscher Landeszeitung ergänzt, die deutschen Autobauer haben eine wesentliche Entwicklung verpasst, den wachsenden Markt für Elektroautos in China, in dessen Großstädten teils nur noch rein elektrisch gefahren werden darf. Und der Tagesspiegel aus Berlin fordert, der für Montag vom Bundeswirtschaftsministerium anberaumte Autogipfel müsse ein, so wörtlich, Arbeitsgipfel mit echten Ergebnissen werden. Die Hersteller müssen so schnell wie möglich wettbewerbsfähige E-Autos entwickeln und anbieten. Die Politik muss die richtigen Anreize setzen, damit die Verbraucher diese kaufen.
Christian Rex war das mit unseren Pressestimmen und damit endet dieses Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.